Cogitman. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Cogitman, dem Podcast für ausgedachte Gespräche und ausgesprochene Gedanken. Heute mit Gedanken zum Thema Koalitionen. Ich wohne neben einem Kinderhort. Dort versuchte kürzlich der kleine Robert eine Sandburg zu bauen. Kaum halb fertig, krakeelte aber die Rotzgöre Christian, der nicht bereit gewesen ist mitzubauen, laut herum, dass die Burg scheiße wird. Was dann dazu führte, dass ein Haufen verhaltensauffälliger Sandkastenrüpel die Burg einfach platt machte. Natürlich hätte Christian auch direkt und leise auf mögliche Fehler hinweisen und Hilfe anbieten können. Aber das wollte er lieber nicht, denn das Lob für eine fertige und vielleicht sogar schöne Burg hätte vermutlich überwiegend Robert bekommen. Darum brüstete sich Christian lieber damit, dass er verhindert hat, dass die Burg nicht schön wird. Auch wenn das am Ende dazu führte, dass es eben gar keine Burg gab. Okay, ich gebe zu, das ist nicht im Kinderhort passiert, sondern in der Ampelkoalition von 2021 bis 2024. Der Kleinste im Team wollte keine Kompromisse, sondern lieber Selbstprofilierung auf Kosten der größeren Kollegen. Und die Kindergartentante bzw. der Kindergartenonkel Olaf nahm sich Klein Christian erst vor, als der den Kinderhort gerade abgefackelt hatte. Das war ungefähr so wirksam wie ein Sicherheitsdienst, der erst in aller Seelenruhe einem Bankraub zuschaut und den Tätern dann auf der Flucht hinterherruft: »Haut bloß ab, sonst werde ich ganz schön sauer, ihr Doofen.« Tja, schade eigentlich. Denn funktionierende Regierungskoalitionen sind in einer Demokratie doch überaus wichtig. Zumindest in Demokratien mit einer gewissen Parteienvielfalt. Also nicht wie in den USA, wo es gerade mal eine Partei mehr gibt als in China. Wohin das führen kann, sieht man ja gerade. Nein, ich spreche von einer bunt schillernden Parteienlandschaft, die die unterschiedlichsten Interessen einer vielfältigen Gesellschaft repräsentiert. Die in einer Regierungskoalition unter einen Hut zu bringen, ist natürlich schwierig. Aber dafür gibt es ja ein wichtiges demokratisches Instrument, den Kompromiss. Koalitionen auf Basis ausgehandelter Kompromisse haben in Deutschland eine lange und gute Tradition. Klar, das war früher auch viel einfacher. Da gab es zwei große Volksparteien, CDU und SPD, und einen gelben Wurmfortsatz, der am Ende entschieden hat, welche dieser beiden großen Parteien mit ihm die nächste Regierung bildet. Die FDP. Heute sind gleich fünf Parteien im Bundestag vertreten, mit teils weit auseinanderliegenden bis hin zu extremistischen Positionen. Und da ist der gelbe Wurmfortsatz gar nicht mehr mit dabei. Der hatte sich in der Ampelkoalition doch sehr stark entzündet. Die letzten Wahlen waren deshalb so etwas wie eine politische Blinddarmentfernung. Doch auch nach dieser Not-OP scheint die Kompromissfähigkeit der Partei nicht mehr gegeben zu sein. Warum? Ich habe dazu leider keine belastbaren Fakten. Aber ich glaube, das liegt an den handelnden Personen, die geprägt sind von übersteigertem Geltungsbedürfnis, Überstellung von Partial- und Lobbyinteressen über das Gemeinwohl, Angst vor unpopulären Entscheidungen, Rechthaberei und in manchen Fällen vermutlich blanke Machtgeilheit. Ob ich damit richtig liege, weiß ich nicht. Tatsache bleibt, dass die neue Koalition aus CDU und SPD von der Ampel nichts gelernt hat. Sie haben sich zwar gemeinsam darauf geeinigt, dass viele und wichtige Sandburgen gebaut werden sollen, wie ein zukunftsfähiges Rentensystem oder eine effiziente Energiewende. Worauf sie sich leider nicht einigen konnten, ist, wer diese Burgen baut und wie. Und deshalb haben sie, wiederum gemeinsam, entschieden, dass man erstmal alles lässt wie bisher. Vielleicht das ein oder andere Rad wieder ein Stückchen zurückdreht, zum Beispiel was die Energiewende angeht, und der Rest irgendwann von irgendwem erledigt wird. Das ist natürlich auch ein Kompromiss, aber eben auf dem kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner. Was dann so viel bedeutet wie: wir verschieben wichtige Entscheidungen auf die Zukunft, soll doch den Scheiß jemand anders machen. Und alle anderen Themen werden verhandelt wie auf dem türkischen Basar. Du darfst das Bürgergeld streichen, dafür darf ich den Mindestlohn erhöhen. Du darfst rechtswidrig Migranten abschieben, dafür will ich aber Erbschaftssteuer erheben. Du darfst weiter Verbrennungsmotoren fördern und ich fördere E-Mobilität. Du stehst auf dem Gas und ich auf der Bremse. Du baust ein Boot und ich hau die Löcher rein. Da passt doch nichts zusammen. Dummerweise erwarten die Wähler aber Einigkeit und klare Linie. Das ist blöd. Und irgendwie muss man sich ja auch profilieren für die nächste Wahl. Die Koalitionspartner müssen sich also irgendwie bewegen. Und das tun sie auch. Jeder für sich, ohne Abstimmung mit dem anderen und damit ohne gemeinsames Konzept. Dafür aber mit jeder Menge öffentlichem Zoff. Ampel 2.0. And the winner is die AfD. Also ausgerechnet jene Partei, die mit Demokratie, Koalitionen und Kompromissen so rein gar nichts am Hut hat. Ich prophezeie, dass es keine Partei schaffen wird, auf Bundesebene eine Koalition mit der AfD auf die Beine zu stellen. Das wird laufen wie in Österreich mit Herbert Kickl von der FPÖ, der stur auf Maximalforderungen beharrte, bis die Verhandlungen abgebrochen werden mussten. Ziel? Sich als Opfer darzustellen und auf die anderen zeigen, die ja nicht auf einen eingehen wollen. Und das tut man so lange, bis man die absolute Mehrheit hat. Und dann tun kann, was man eigentlich will. Die Demokratie abschaffen. Zum Glück will in Deutschland sowieso niemand mit der AfD koalieren. Nicht vorzustellen, was wäre, wenn sich das mal ändert. Mein lieber Spahn. Denken wir lieber nicht dran. Und nehmen an, es bleibt dabei. Auf welche Koalition müssen wir uns dann künftig vorbereiten? Schwarz-Rot-Rot? Schwarz-Grün-Rot-Rot? Schwarz-Rot-Rot-Grün-Gelb-Lila? Grün-Rot-Sonstige? Rot-Lila-Nichtwähler? Gut, die beiden letzten sind Blödsinn. Aber wenn es solche Koalitionen geben sollte, wie lange halten die dann? Und welche Kompromisse sollen dabei herauskommen? Wenn also niemand mehr zu echten Kompromissen, die zum Wohle aller sind, bereit ist, wenn jeder nur sein persönliches Wohl über das des Staates stellt, dann muss man vielleicht nach Alternativen zu Koalitionen suchen. Aber wie könnten die aussehen? Ich habe da so eine Idee. Wenn jede Partei sich für so schlau hält, dass nur sie den einzig richtigen Weg in eine blühende Zukunft des Landes kennt, sie allein den Schlüssel zur Lösung aller Probleme in der Hand hält, dann lassen wir sie das doch beweisen. Mit welchen Lösungen bewerben sich denn die Parteien üblicherweise in Wahlkämpfen um die Stimmen der Wähler? Frau Merkel schafft es mal, die Wahl mit einer Raute zu gewinnen. Und mit dem Spruch, Sie kennen mich. Das sollte wohl ein Versprechen sein. Ich habe das damals als massive Drohung wahrgenommen. So ziemlich alle Parteien werben regelmäßig mit den Begriffen Frieden und Freiheit. Ja, was denn auch sonst? Selbst extremistische Parteien würden wohl kaum mit Krieg und Unterdrückung für sich werben. Und in Bayern würde selbst Kim Jong-un mit dem Slogan Freibier und Schweinshaxen die Mehrheit gewinnen, wenn er denn ein Lodenjankerl und einen Zeppelhut trägt. Was soll das? Ich schlage vor, wir zwingen die Parteien schon im Wahlkampf konkret zu werden. Und dabei rede ich nicht von Parteiprogrammen. Diese beliebig austauschbaren Absichtserklärungen ohne Substanz, mit denen Parteien im Wahlkampf den Wählern doch sowieso nur nach dem Mund reden. Eine Ansammlung gut klingender Schlagworte und Versprechen, die nie funktionieren oder spätestens bei Koalitionsverhandlungen wieder einkassiert werden. Wir retten die Wirtschaft durch Technologieoffenheit, vertrauen aber auf das Bewährte. Wir sichern Arbeitsplätze durch KI, von der wir keine Ahnung haben. Arbeit lohnt sich wieder, weil wir dafür sorgen, dass es immer Menschen gibt, denen es noch dreckiger geht als euch. Wir sichern die Renten, indem du selbst vorsorgen darfst. Wir lösen alle Probleme auf Knopfdruck. Wir machen alle reich, gesund und glücklich. Wir tun dabei aber niemandem weh, außer denen, die es verdienen. Und das sind nicht wir. Punkt. Machen wir Schluss mit diesem Pillepalle-Wahlkampf und ersparen uns all diese Wahlkampf-Diarrhö. Fordern wir stattdessen doch lieber schlüssige Konzepte unter Einbindung aller relevanten Themen, die aktuell anstehen. Innere Sicherheit, äußere Sicherheit, Wirtschaft, Gesundheit, Soziales, Kultur, Umwelt und Klima, Energie, Rente etc. etc. Für alle diese Themen müssen konkrete Lösungsvorschläge aufgezeigt werden, die idealerweise miteinander sinnvoll vernetzt sind. Zum Schluss fließen alle Maßnahmen in einen Umsetzungsplan, der aufzeigt, welche konkreten Ziele verfolgt die jeweilige Partei, welche Maßnahmen werden zur Erreichung dieser Ziele geplant, welche Gesetze sollen dazu neu eingebracht oder verändert werden, entsprechen diese Gesetzesänderungen dem Grundgesetz, wie sollen die Maßnahmen umgesetzt werden, wann sollen die Maßnahmen umgesetzt werden, wer ist für die Umsetzung verantwortlich, Was kostet die Umsetzung? Wie werden die Kosten finanziert? Und wie werden die Erfolge gemessen? Damit scheiden natürlich alle Parteien aus, die nur auf ein Thema setzen. Nur Wirtschaft oder nur Umwelt oder nur Soziales. Und das ist auch richtig so. Wer ein Land regieren will, muss sich eben um alles kümmern und nicht nur um sein Lieblingsthema. Positiverweise disqualifizieren sich damit außerdem alle populistischen Parteien, die nur Probleme herbeireden, aber für nichts eine Lösung haben. Wer zum Beispiel den Klimawandel erst gar nicht wahrnimmt oder die Migration als Mutter aller Probleme definiert und millionenfache Remigration als Lösung aller Probleme sieht, wird erhebliche Schwierigkeiten haben, das in einem schlüssigen Konzept darzulegen. Gut, wenn der Klimawandel in einen sicheren Drittstaat abgeschoben werden soll, wird der durchschnittliche AfD-Wähler das doch noch für eine intelligente Lösung halten. Aber wenn mangels ausländischer Arbeitskräfte plötzlich arbeitslose Glatzen in Springerstiefeln zur Reinigung der Toiletten an Autobahnraststätten herangezogen werden oder womöglich Alexander Gauland im Altenheim den Hintern wischen sollen, wird das zumindest diesen Teil der rechten Szene sehr unruhig machen. Und wie könnte die AfD-Lösung zur Behebung des Pflegenotstands ganz allgemein aussehen, wenn die Migranten alle weg sind? Kurzfristige Steigerung der Geburtenrate im bio-deutschen Jungvolk? Junge, blonde und blauäugige Mädchen als schnelle Brüter in arischen Turbo-Zuchtstationen der Höcke-Jugend? Unter dem Motto »Ficken macht frei«? Und die deutsche Zuchtjugend trägt braune Caps mit der Aufschrift Vulva, der Abkürzung für Fickt unser Land vorwärts again. Ja, ich weiß, Vulva schreibt man mit V. Aber wer auf Social Media unterwegs ist, weiß, dass Anhänger rechter Kreise keinen so großen Wert auf Rechtschreibung legen oder sich generell eher schwer damit tun. Aber ich schweife ab. Die Idee hat nämlich noch einen weiteren Vorteil. Der Wahlkampf besteht dann nämlich nicht mehr aus massenhaftem Zupflastern von Städten und Landschaft mit nichtssagenden Wahlplakaten, sondern aus der wissenschaftlichen Prüfung der Konzepte und deren öffentliche Präsentation und Diskussion in den Medien. Für überforderte Wähler werden Erklärvideos für Dummies angeboten, die von unabhängigen Stellen produziert und vorab von den Parteien geprüft und freigegeben werden müssen. Bei der Wahl hat dann jeder Wähler zwei Stimmen. Eine für den Kandidaten, der ihn im Bundestag vertreten soll, und eine für das Konzept, das er umgesetzt sehen will. Die gewählten Kandidaten sitzen dann für ihre Partei im Bundestag und das Konzept mit den meisten Stimmen wird von der zuständigen Partei umgesetzt, die dafür die Regierung stellen darf. Erzielt kein Konzept mehr als 50% Zustimmung, gehen die beiden Bestplatzierten in eine Stichwahl. Verwässerung des Konzepts durch faule Kompromisse in der Koalitionsbildung gibt's damit nicht mehr. Die Kontrolle erfolgt wie heute auch über den Bundestag, den Bundesrat und eine unabhängige Justiz. Und damit die Sieger nicht auf die Idee kommen, sich mit Hilfe des Siegerkonzeptes als Alleinherrscher à la Trump aufzuführen, wird die Konzeptionsumsetzung durch ein Expertengremium kontrolliert, das mit Vertretern der Opposition und Vertrauensleuten aus der Gesellschaft ergänzt wird. Dieses Gremium kann unter festgelegten Bedingungen die Regierung auflösen, wenn sie Mist baut. Alle Themen, die außerhalb des Konzepts und spontan entschieden werden müssen, werden, wie heute auch, im Bundestag diskutiert und mehrheitlich beschlossen. Zum Beispiel, wie geht man damit um, wenn Donald Trump Ostdeutschland an Putin verkaufen will? Kommt keine klare Mehrheit zustande, entscheidet der Bundespräsident, der ruhig auch mal was für sein Geld tun kann und dann auch mehr ist als nur ein Grüß-Gott-Onkel. Klar, ich weiß, diese Idee ist noch nicht ganz ausgegoren. Aber ich sehe darin die Chance, dass wir wieder von Menschen mit Verantwortungsgefühl und Sachverstand regiert werden und nicht von einem Haufen ängstlicher Lobbykasper und schon gar nicht von Populisten mit feuchten Autokratieträumen, die nur an Problemen, aber nicht an Lösungen interessiert sind. Das war's mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Cogitman.